Guten Tag und herzlich willkommen zum Business Talk am Kudamm. Heute spreche ich mit Klaus Hartrampf, Inhaber der Firma ASE Real Estate aus Leipzig, über das Thema Denkmalimmobilie. Guten Tag, Herr Hartrampf.
Tag, Frau Dr. Thiel.
Guten Tag. Schön, dass wir Sie wieder beim Business Talk am Kudamm begrüßen können. Unser heutiges Thema sind Baudenkmäler, also Denkmalimmobilien. Da ist gleich meine erste Frage: Was macht eigentlich eine Denkmalimmobilie aus? Wodurch wird eine Immobilie zur Denkmalimmobilie? Können Sie das unseren Zuschauern kurz erläutern?
Ja, kurz ist immer schwierig. Ich versuche es mal mittellang. Die Denkmalimmobilie ist ja im Fokus des Investors mit den besonders attraktiven steuerlichen Abschreibungen. So verstanden, definiert sich die Denkmalimmobilie durch die Eigenschaft Kulturdenkmal, also die Eintragung in einer entsprechenden Liste, die von den Städten unterhalten wird. Man könnte jetzt noch philosophisch werden und sagen, dass Denkmäler generell konstituierend sind für das Stadtbild, aber für unser Thema geht es darum, ist das Haus in seiner Eigenschaft Denkmal von einer Denkmalbehörde qualifiziert, dann kann es erhöht steuerlich abgesetzt werden.
Also eine juristische Klassifikation sozusagen.
In dem Verständnis des Investors, ja.
Und worin liegen jetzt die Unterschiede für den Käufer? Also wem empfehlen Sie eine Denkmalimmobilie und wer soll sich eher für einen Neubau entscheiden?
Darf ich Ihre Frage noch ein wenig weiter auffächern? Innerhalb der Wohnimmobilien sind es eigentlich drei Kategorien. Die Neubauimmobilie, die Denkmalimmobilie und die sogenannte Bestandsimmobilie. Wir sehen jetzt vor unseren Augen ein Haus, was vor 10, 20, 30 Jahren erstellt wurde und in einem guten, bewohnbaren oder vermietbaren Zustand vor uns steht. Diese drei Kategorien der Wohnimmobilie sprechen unterschiedliche Investoren an. Wenn Sie so wollen, ist die Entschuldigung, und da müsste ich euch nochmal auffächern, nämlich innerhalb dieser drei Immobilienarten der Wohnimmobilie zwischen solchen, die für den Selbstnutzer und solchen, die für den Investor, Kapitalanleger geeignet sind. Die letzte oder die vorgenannte Einteilung kann man relativ kurz fassen. Der Selbstnutzer wird sich das kaufen, was ihm am besten gefällt. Er hat emotionale Entscheidungsgründe, dann wirtschaftliche Entscheidungsgründe. Idealerweise passt das zusammen. Für den Kapitalanleger stellt sich die Frage immer, immer und immer nach der langfristigen Wertsteigerung. Immobilien haben als sogenannte Asset-Klasse, als Anlageklasse, keine übertrieben hohe Rendite. Noch nie, nirgendwo auf der Welt, nicht, wenn ich die Rendite als laufende Verzinsung betrachte. Wenn ich die Rendite hingegen rechne über A, die laufende Verzinsung und B, die Wertsteigerung, dann muss das erste Auswahlkriterium immer sein, gute Lage und eine zu der Lage passende Immobilie. Es hat keinen Sinn, eine Luxusvilla in einer 3B-Gegend zu haben. Es hat keinen Sinn, eine Luxusvilla am Bahnhof zu haben. Es macht wenig Sinn, ein Apartmenthaus auf dem flachen Land zu bauen. Die Immobilie muss zu ihrer Lage passen und muss so verstanden langfristig wertsteigerungsverdächtig sein. Dann kommen die Feinheiten. Die Denkmalimmobilie ist für den steuerlich hochbelasteten Investor die Königsklasse. Sie ist kompliziert in der Abwicklung. Wenn alles gut funktioniert, nimmt der Investor sehr hohe Steuervorteile und kann das, was sonst von seinem erarbeiteten Einkommen, à fonds perdu, ans Finanzamt gehen würde, in die Rendite seiner Denkmalimmobilie mit hineinmischen. Das ist einmalig und relativ einmalig ist es auch, dass wir in Deutschland hierzu eine Gesetzgebung haben, an der der Gesetzgeber seit, lassen Sie mich rechnen, mehr als 30 Jahren nicht wesentlich herumdoktort. Also das fällt gerade so auf. Die Neubauimmobilie und die Denkmalimmobilie sind so verstanden gleich, weil ja auch das Denkmal, wenn es saniert wird, nur dann bringt es ja die Vorteile der steuerlichen Absetzung, neu hergerichtet wird. Also auch die Denkmalimmobilie ist so verstanden eine Neubauimmobilie, weil sie ja nach so und so vielen Jahren des Verschleißes komplett neu hergestellt wird. Danach sind die Unterschiede optisch. Die Neubauimmobilie kennt gerade Grundrisse, große Fenster, Fußbodenheizung, Dinge, die man in der Denkmalimmobilie nicht unbedingt realisieren kann. Daneben liegt noch die Renditeimmobilie, also das vor 10, 20, 30 Jahren gebaute Haus. Das ist architektonisch meistens etwas schlichter, hat aber häufig die eingebaute Schönheit, dadurch, dass es schon vor 10, 20 oder 30 Jahren errichtet wurde, in einer guten, stadtzentrumsnahen Lage sich zu befinden.
Also, Sie haben jetzt schon Vorteile von der Denkmalimmobilie genannt. Das sind die steuerlichen Vorteile, die der Gesetzgeber gewährt. Und was sollte man als Käufer beachten bei einer Denkmalimmobilie? Also, worauf kommt es dann an? Worauf sollte er schauen?
Also jetzt mal neben dem, wonach man bei jeder Immobilie gut schauen sollte. Ja. Bei der Denkmalimmobilie entscheidend, dass die Abwicklung klappt. Der Käufer muss kaufen von einer professionellen Gesellschaft, nicht notwendig von der unseren, aber zumindest von einer professionell agierenden Gesellschaft, die die im Steuerrecht recht komplexen Anforderungen im Griff hat. Es fängt eben an mit dieser Grundlagenbescheinigung, Denkmalschutz. Und es geht weiter über den Nachweis, den der Bauträgerinitiator zu bringen hat, über die sinnvoll verwendeten Aufwendungen, um dieses sogenannte Kulturdenkmal der neuen Nutzung zuzuführen. Also wir haben immer Paragraphen und wir haben Durchführungsbestimmungen. Die Paragraphen sind einfach, die Durchführungsbestimmungen sind das, was das Steuerrecht kompliziert macht. Hier braucht der Kunde einen Vertragspartner, der ihm die Arbeit abnimmt und ihm das Produkt fertig aufbereitet für seinen Steuerberater liefert.
Weil es eben auch Bauauflagen gibt, um diese steuerlichen Vorteile nutzen zu können.
Weil es sowohl Bauauflagen gibt, wie auch Durchführungsbestimmungen, die peinlich genau beachtet werden müssen und die in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden müssen. Wenn man das macht, das ist lernbar, dann funktioniert das Ganze. Wenn nicht, wird es schwierig.
Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, historische Bausubstanz zu sanieren? Gibt es da?
Ich muss gerade ein bisschen nachdenken, das ist schon länger her. Das, was länger her ist, war meine sehr viel frühere Tätigkeit im Bereich Vertriebstraining, Immobilien. Wir haben dann als Trainer den Vertriebsleuten immer gesagt, du musst stolz auf dein Produkt sein können. Du wirst dann ein leichtes Leben haben, wenn du deinem Kunden ein optimales Produkt ablieferst und wenn dein Kunde von heute dein Kunde von morgen ist, weil er zufrieden ist und wieder kauft. Das kann man in Trainings relativ gut erzählen. Wenn man dann aber sieht, dass die Vertriebsleute mit Fremdprodukten, wie soll ich sagen, unterschiedliche Erfahrungen machen und auch deren Kunden, charmant ausgedrückt, unterschiedliche Erfahrungen machen, dann ist dieser Anspruch nicht immer zu verwirklichen. Und an der Stelle habe ich mir damals naiv gesagt, das können wir besser, das machen wir einfach selbst.
Mhm. Ja, und wenn Sie ein Baudenkmal sehen, also welche städtebauliche Bedeutung sehen Sie denn in einem Baudenkmal? Es prägt ja doch auch sehr eine Stadt.
Mensch, Sie stellen große Fragen, also das fällt ganz schwer.
Ist auch Ihre persönliche Meinung auch.
Ja, also es fällt ganz schwer, das in einer einigermaßen angemessenen Kürze zu beantworten. Schauen Sie, meine Gesellschaft ist vorwiegend in Leipzig tätig. Leipzig hat unter den vielen Awards, die es schon bekommen hat, auch den Preis bekommen, Modell einer europäischen Stadt zu sein. Nicht Barcelona, nicht Madrid und nicht Mailand. Leipzig ist das Modell einer europäischen Stadt. Was ist eine europäische Stadt? Das ist eine Stadt, die konzentrisch um einen Altstadtkern aufgebaut ist, in dem wiederum Kirche, Apotheke und Rathaus, meistens daneben noch die Deutsche Bank, liegen, die von möglicherweise Parkanlagen umsäumt ist und von Alleen und dann sich in die Vorstädte ausdehnt. Eine europäische Stadt, man muss es ja mal gesehen haben auf Reisen, ist etwas Besonderes. Das ist nicht eine asiatische Stadt. In China entsteht alle paar Tage eine neue 10-Millionen-Stadt. Feine Sache für die Menschen, die dort Wohnraum finden, aber definitiv ein anderes Stadtbild. Eine nordafrikanische Stadt sieht anders aus als eine europäische Stadt. Wenn Sie sich im Landeanflug auf Miami, Florida befinden, werden Sie es als Europäer Mühe haben, dort eine Stadt in unserem Verständnis zu erkennen. Sie sehen eine flach ausgestrichene Menge von Einkaufszentren und dazwischen Stadtautobahnen. Die europäische Stadt ist etwas Besonderes. Und die europäische Stadt, unser europäisches Kulturgut, diese Besonderheit, konstituiert sich materiell aus den Bauten, die in ihr stehen. Zentral, wie gesagt, die Kirche und das Rathaus. Und darum die Altstadt in vielen Städten noch sehr gut erhalten, mit ihren Häusern, die teilweise 500 Jahre alt sind und die dem Betrachter heute einen lebendigen Anblick der Geschichte ermöglichen. Das ist einmalig an der europäischen Stadt und jedes Denkmal nimmt an dem teil.
Das war mit einer Motivation, sich auch beruflich damit auseinanderzusetzen, zu beschäftigen.
Ja klar, Mensch, das macht doch Freude, wenn man... In Berlin gibt es viele, wo wir hier sind, gibt es schöne alte Bausubstanz. In Leipzig gibt es alte Bausubstanz. In Chemnitz gibt es alte Bausubstanz. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich mich für Prag interessieren, wo Sie auch in 500 Jahre Geschichte herumlaufen können. Das ist unser Privileg als Europäer.
Also ein echtes Anliegen, auch diese Bausubstanz zu helfen, diese Bausubstanz zu erhalten.
Auf jeden Fall.
Ja, dann bedanke ich mich für Ihre sehr interessanten Ausführungen. Und ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, auch Dankeschön. Dankeschön, Herr Hartrampf.
Danke Ihnen.